온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 509. In der heutigen Sendung haben wir zwei längere Beiträge für euch. 2017 forderte der Deutsche Bundestag einstimmig die Bundesregierung auf, die schweren Menschenrechtsverbrechen in der Sektensiedlung Colonia Dignidad aufzuklären. Wenig später beschloss eine deutsch-chilenische Regierungskommission, eine Gedenkstätte in der sich mittlerweile Villa Baviera nennenden Siedlung zu errichten. Doch beides kommt nicht so recht voran, wie ihr in unserem ersten Beitrag erfahrt. Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Das Land scheint aus dem Dauerlockdown nicht mehr herauszukommen. Und um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, werden die Einschränkungen mit jeder Verlängerung verschärft. In Teilen Lateinamerikas ist das Gesundheitssystem schon lange an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gestoßen, beziehungsweise hat diese überschritten. Besonders hart trifft es indigene Gemeinschaften. Deshalb haben sich viele Indigene auf die traditionelle Medizin zurückbesonnen, um der Pandemie etwas entgegenzusetzen. In unserem zweiten Beitrag berichten wir, welche Ansätze dabei verfolgt werden. Doch zuvor kommen noch drei Nachrichten aus El Salvador, Mexiko und Nicaragua. Eine interessante halbe Stunde wünschen die Ondistas.
Onda Info, Nachrichten.
Mexiko. Ende März ist in Paso de la Reina mit Jaime Jiménez Ruiz ein weiterer Verteidiger des Rio Verde ermordet worden. Bereits im Januar wurde Fidel Eras Cruz unter bislang ungeklärten Umständen erschossen. Seit Beginn des Jahres gab es in der kleinen, nahe der Pazifikküste des Bundesstaates Oaxaca gelegenen Gemeinde insgesamt 5 ungeklärte Morde. Sowohl Eras Cruz als auch Jiménez Ruiz setzen sich aktiv für die Verteidigung des Rio Verde ein. Deshalb wird ein Zusammenhang zwischen den Morden und dem umweltpolitischen Engagement der beiden vermutet. Unsere Partnerorganisation EDUCA, Alternative Bildungsdienste Oaxaca, startete im März die Kampagne Justicia para Fidel y Rios Libres, um auf die zunehmende Bedrohung der VerteidigerInnen des Flusses aufmerksam zu machen. Paso de la Reina ist bekannt für seinen jahrelangen erfolgreichen Kampf gegen Staudammprojekte. Zusammen mit anderen am Rio Verde gelegenen Gemeinden konnte der Bau eines Megastaudamms durch das staatliche Energieversorgungsunternehmen verhindert werden. EDUCA äußerte sich besorgt über die Untätigkeit der Behörden. Es gibt weder Fortschritte bei den Ermittlungen im Mordfall Eras Cruz, noch wurden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung von Paso de la Reina ergriffen. Durch die andauernde Straflosigkeit bei zunehmender Gewalt ist das Leben weiterer UmweltaktivistInnen gefährdet, beklagt die Organisation.
El Salvador. Am 22. März, dem Weltwassertag, zogen in der Hauptstadt San Salvador AktivistInnen und zivilgesellschaftliche Organisationen vor die Nationalversammlung. Sie forderten, das Menschenrecht auf Wasser anzuerkennen.
Estamos aquí alzando nuestras voces contra la privatización del agua, buscando que finalmente se apruebe el derecho humano al agua y que se reconozca en nuestra Constitución.
Die DemonstrantInnen kritisierten eine Privatisierung des Wassers, die nur den Unternehmen und wirtschaftlichen Interessen nutzen würde. Sie verlangten von den ParlamentarierInnen, dem Entwurf für ein Wassergesetz zuzustimmen. Denn das würde der Bevölkerung zugutekommen. Nicaragua. Am 23. März hat der UN-Menschenrechtsrat eine Resolution zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte in Nicaragua verabschiedet. In der Resolution wird die Regierung von Daniel Ortega und Rosario Murillo unter anderem aufgefordert, der Zivilgesellschaft wieder zu ermöglichen, sich organisieren und friedlich demonstrieren zu dürfen. Dies ist seit Ende 2018 verboten. Nicaraguanische Menschenrechtsorganisationen werten die Resolution als Erfolg im Kampf für die Menschenrechte. Sie beweise das Interesse der internationalen Gemeinschaft an der Situation im Land. Denis Darce, Direktor der Nicaraguanischen Menschenrechtskommission CPDH, betonte die Bedeutung der Resolution für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Die Resolution fordert den Staat auf, die Menschenrechte wiederherzustellen. Sie verlangt ganz klar, die politischen Gefangenen sofort freizulassen. Auch das Recht auf Versammlungsfreiheit muss wiederhergestellt werden. In einem weiteren Punkt wird der Staat verpflichtet, die Repression zu beenden. Die Menschenrechtsorganisationen forderten die nicaraguanische Regierung dazu auf, die UN-Resolution zu befolgen. Danach sieht es jedoch nicht aus. Die nicaraguanische UN-Repräsentantin lehnte die Resolution ab. Sie würde auf Lügen basieren und die Position von Putschisten widerspiegeln.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/ponal
In der 1961 von Deutschen in Südchile errichteten Siedlung Colonia Dignidad wurden 40 Jahre lang schwerste Menschenrechtsverbrechen begangen. Viele der dort verübten Taten sind bis heute nicht aufgeklärt. Nach der Festnahme des Anführers Paul Schäfer im Jahr 2005 wurde die Siedlung nicht geschlossen. Wirtschaftlich betrachtet bestehen die Unternehmensstrukturen aus der Zeit der Colonia Dignidad bis heute fort. Die sich inzwischen Villa Baviera nennende Siedlung gibt sich heute auch als Tourismusbetrieb mit Hotel und Gastronomie. Eine deutsch-chilenische Regierungskommission hat vor einigen Jahren beschlossen, eine Gedenkstätte zu errichten. Der Weg dorthin verläuft jedoch schleppend.
Ahora resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables.
Die Justiz muss die Schuldigen endlich bestrafen, rufen Angehörige von verschwundenen politischen Gefangenen und ein paar Dutzend Unterstützerinnen. Sie haben sich im Dezember 2020 auf dem Gelände der früheren Colonia Dignidad zu einer Demonstration versammelt. Sie tragen Fotos von Verschwundenen mit sich und fordern auf Transparenten Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie betreten den inzwischen leergeräumten Kartoffelkeller, in dem politische Gefangene in den 1970er Jahren während der Diktatur unter General Pinochet mit Elektroschocks gequält worden waren. Wieder im Freien erklärt die 78-jährige Mirna Troncoso über ein Megafon:
Hier wurden uns unsere Angehörigen entrissen. Sie wurden gefoltert und zu Verschwundenen gemacht.
Die zierliche, aber kämpferische Frau, die das Foto ihres Bruders Ricardo immer um den Hals trägt, ist die Vorsitzende des Angehörigenverbandes von Verschwundenen aus der südchilenischen Region des Maule-Flusses. Ihr Bruder Ricardo Troncoso Muñoz wurde 1974 verhaftet und später vermutlich in die Colonia Dignidad verschleppt. Der chilenische Geheimdienst DINA hatte mit Unterstützung der Sektenführung auf deren Gelände einen Stützpunkt eingerichtet, hunderte Oppositionelle gefoltert, Dutzende ermordet und in Massengräbern verscharrt. Berichte von Überlebenden dieser Folter wurden 1976 von der UNO und 1977 von Amnesty International veröffentlicht und waren auch der deutschen Bundesregierung bekannt. Nach Aussagen von SiedlungsbewohnerInnen wurden die meisten Leichen 1978 wieder ausgegraben und verbrannt. Ricardos Leiche und die vieler anderer wurden bis heute nicht gefunden. Mirna Troncoso:
Wir wissen, dass hier Massengräber sind, in denen sich vielleicht heute noch Reste unserer geliebten Angehörigen finden lassen. An diesen Ort, an dem heute touristische Aktivitäten stattfinden, ein Hotel und ein Restaurant betrieben werden und Abenteuersport praktiziert wird, wurden mehr als 40 Personen aus Parral verschleppt. Dazu kamen weitere aus Linares, Chillán, Coronel und Santiago. Sie sind bis heute verschwunden. 47 Jahre nach diesen schrecklichen Verbrechen besteht immer noch keine Gewissheit darüber, wie viele Personen und wer genau tatsächlich hier ermordet wurde. Wir fordern, dass diejenigen Deutschen, die beteiligt waren, als die Leichen verscharrt und später wieder ausgegraben wurden, aussagen, wo sie sind.
necesitamos es que los alemanes que participaron en la inhumación en el año 73 y la exhumación en el 78 nos digan dónde están.
Mirna Troncoso fordert Aufklärung und die Errichtung einer Gedenkstätte an diesem Ort. Denn solange das Schicksal und der Verbleib der Verschwundenen nicht bekannt sind, tragen deren Angehörige die Last der Ungewissheit und können oft bis an ihr Lebensende keine Ruhe finden. Juristische Aufklärung gab es seitens der chilenischen Justiz nur begrenzt. Die deutsche Justiz hat in keinem einzigen Fall Anklage erhoben. Eine Gedenkstätte mit umfassender wissenschaftlicher Thematisierung der Vergangenheit gibt es auf dem Gelände der Villa Baviera, wie sich die Siedlung seit 1988 offiziell nennt, bisher nicht.
Zwar stellen die heutigen BewohnerInnen ihren Blick auf die Vergangenheit in einem kleinen, selbstgestalteten Museum aus, die Angehörigen der Verschwundenen hingegen haben bislang keinen Ort der Erinnerung auf dem Gelände. Sie müssen bei jedem Besuch, der oftmals unter Polizeischutz stattfindet, um eine Zutrittserlaubnis bitten. Heute leben in der Villa Baviera noch rund 100 der ursprünglichen SiedlerInnen. Die wirtschaftliche Struktur der Siedlung basiert auf einer undurchsichtigen Holding aus geschlossenen Aktiengesellschaften und zahlreichen Unterfirmen mit Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismusbetrieb. Die Führung der Colonia Dignidad hatte diese Struktur in den späten 1980er Jahren entworfen, um das kriminell erwirtschaftete Gruppenvermögen gegenüber den Behörden zu verschleiern. Dank dieser Firmen konnte die Colonia Dignidad Auflösungsbestrebungen seitens der chilenischen Regierung blockieren. 2005 führte die Festnahme ihres Anführers Paul Schäfer zwar zum faktischen Ende der Colonia Dignidad, nicht aber zu einem Ende ihrer wirtschaftlichen Struktur. Seitdem liefen Versuche zur Aufklärung der Vermögensverhältnisse immer wieder ins Leere.
Einen Gedenkort zu errichten, das ist seitens der deutschen und der chilenischen Regierung bereits seit 2017 eigentlich beschlossene Sache und liegt auch in der Verantwortung des deutschen Staates. Schon im April 2016 hatte der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier in einer vielbeachteten Rede erstmals Selbstkritik an der Rolle des Auswärtigen Amtes geübt.
Nein, der Umgang mit der Colonia Dignidad ist kein Ruhmesblatt. Auch nicht in der Geschichte des Auswärtigen Amtes. Über viele Jahre hinweg, von den 60er bis in die 80er Jahre, haben deutsche Diplomaten bestenfalls weggeschaut, jedenfalls eindeutig zu wenig für den Schutz ihrer Landsleute in dieser Kolonie getan. Auch später, als die Colonia aufgelöst war und die Menschen in täglichen Quälereien nicht mehr ausgesetzt waren, hat das Amt die notwendige Entschlossenheit und Transparenz vermissen lassen, seine Verantwortung zu identifizieren und daraus, was notwendig ist, die entsprechenden Lehren zu ziehen.
Verantwortung identifizieren und daraus Lehren ziehen. Das war dann auch 2017 das Ziel eines einstimmig vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Entschließungsantrags zur Aufarbeitung der Verbrechen in der Colonia Dignidad. Die Bundesregierung solle neben einer Förderung der strafrechtlichen Aufarbeitung und einer Untersuchung des Vermögens der Colonia Dignidad auch konkrete Hilfsmaßnahmen auf den Weg bringen und eine Gedenkkultur unterstützen und ihr einen angemessenen Ausdruck verleihen. Konkret geht es um die Errichtung einer nach wissenschaftlichen Kriterien gestalteten Begegnungs- und Gedenkstätte durch beide Staaten. Für die Umsetzung ist eine noch 2017 gegründete bilaterale Kommission aus deutschen und chilenischen RegierungsvertreterInnen zuständig. Diese gemischte Kommission ernannte jeweils zwei deutsche und zwei chilenische Expertinnen und beauftragte sie mit der Entwicklung eines Gedenkstättenkonzeptes. 2018, beim Staatsbesuch des chilenischen Präsidenten Piñera in Berlin, äußerten dieser und Merkel sich positiv zum Vorhaben der Errichtung einer Gedenkstätte. Eine rasche Umsetzung schien unmittelbar greifbar. Seitdem verläuft der Prozess jedoch alles andere als zügig.
Elke Griglewski ist Geschäftsführerin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Als Teil des vierköpfigen deutsch-chilenischen ExpertInnen-Teams entwickelt sie im Auftrag der gemischten Kommission ein Konzept für eine Gedenkstätte in der Villa Baviera. Seit vielen Jahren organisiert sie in Deutschland und Chile auch sogenannte Dialogveranstaltungen, vom Auswärtigen Amt finanzierte Workshops mit Betroffenen. Diese Begegnungen sollten als Grundlage für eine Gedenkstätte gewährleisten, dass die verschiedenen betroffenen Gruppen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven einbezogen werden. Griglewski erklärt,
Im Laufe der Entwicklung hat sich immer mehr da herauskristallisiert, dass es wichtig ist, die unterschiedlichen Betroffenen ins Gespräch zu bringen, dass sie gemeinsam in einen Prozess eintreten, genau zu der Klärung, was soll eine Gedenkstätte zur Geschichte der Colonia Dignidad in der Villa Baviera leisten. Und das ist seit 2014 bis 2019 jedes Jahr im Rahmen von mindestens einem Workshop hat das stattgefunden. Es gab zwei Seminare, die in Berlin stattgefunden haben, wo auch unterschiedliche betroffenen Gruppen eingeladen waren, um anhand des Umgangs mit der NS-Vergangenheit hier in Deutschland zu sehen, was für Herausforderungen sich im Umgang mit der Vergangenheit ergeben und wie man mit ihnen konstruktiv umgehen kann.
Zu den verschiedenen betroffenen Gruppen gehören diejenigen, die im Laufe des über 4 Jahrzehnte langen Bestehens der Colonia Dignidad unterschiedlichen Verbrechen zum Opfer gefallen sind, wie beispielsweise Chileninnen, die als Kinder missbraucht und oft unter Zwang von der Colonia Dignidad adoptiert wurden, Familien von LandarbeiterInnen, die von dem Gelände vertrieben wurden, politische Gefangene, die gefoltert wurden, sowie die Angehörigen der in der Colonia Dignidad Ermordeten. Ebenfalls Betroffene sind die ehemaligen und heutigen BewohnerInnen der Siedlung. Viele von ihnen wurden misshandelt, missbraucht und zur Zwangsarbeit gezwungen. Andere waren TäterInnen oder weisen sowohl Täter- als auch Opfermerkmale auf. Elke Kryglewski beschreibt den Ansatz des ExpertInnen-Teams.
Wir vier haben uns in Gesprächen darauf geeinigt, dass wir eine Gedenkstätte vor Ort wollen. Und diese Gedenkstätte soll unterschiedliche Funktionen haben. Sie soll zum einen ein Ort sein, wo mit einer Ausstellung die Geschichte der Colonia Dignidad in ihrer Gesamtheit, also nicht erst ab der Zeit des Militärputsch, sondern tatsächlich ab 1961 erzählt wird. Es soll eine Möglichkeit eines Gedenkortes sein. Also für die chilenischen Opfer soll es wirklich ein Mahnmal geben, was nochmal was anderes ist als eine Ausstellung. Und es soll die Möglichkeit geben eines Archivs mit Sammlungstätigkeit und einer Bildungseinrichtung mit Bildungstätigkeit.
An einer jeweils passenden Stelle oder einem Gebäude am historischen Ort der Ereignisse sollen die unterschiedlichen Erfahrungen und Leidensgeschichten dargestellt werden, erklärt die Gedenkstättenleiterin. Ende 2019 legten die ExpertInnen ein erstes Konzeptpapier vor. Allerdings hat die gemischte Kommission aus deutschen und chilenischen RegierungsvertreterInnen bislang noch keine konkreten Schritte zur Umsetzung einer Gedenkstätte angekündigt. Doch Elke Kryglewski ist optimistisch, dass bald etwas Bewegung in die Sache kommt.
Wir haben von der gemischten Kommission den Auftrag bekommen, bis Ende März ein konsolidiertes Programm vorzulegen, eben zum Aufbau einer Gedenkstätte, das nicht nur die Pläne enthält, was wir uns vorstellen, sondern auch ganz konkrete Umsetzungsschritte erklärt, was man die machen muss, welche Kosten man berechnen muss und so weiter. Die Bundesregierung bzw. Auswärtige Amt hat formuliert, dass ihnen wichtig ist und deswegen wird im Moment auch Druck gemacht, dass es noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht wird. Und deswegen sind wir auch enger im Gespräch, als das vorher der Fall war. Die chilenischen Kollegen haben uns diesen Fahrplan bestätigt, dass sie auch dort im Gespräch waren und diesen Zeitplan vereinbart haben.
Solange keine konkreten Schritte sichtbar sind, kann Mirna Troncoso diesen Optimismus jedoch nicht teilen. Viele ihrer MitstreiterInnen sind inzwischen hochbetagt. Einige sind in den letzten Jahren verstorben, ohne Fortschritte in Sachen juristischer Aufklärung oder bei der Errichtung einer Gedenkstätte zu erleben. Die Sprecherin der Angehörigen konstatiert:
Es una decepción. Estamos muy decepcionados. Es que no hay una voluntad política para eso.
Wir sind sehr enttäuscht. Es scheint einen politischen Willen zu fehlen. Es fühlt sich an, als ob wir vor Erschöpfung mürbe gemacht werden sollten. Aber wir werden nicht müde. Und wir werden nicht aufgeben, sondern unser Leben lang weiterkämpfen.
Klar ist jedenfalls, damit die Initiative für eine Gedenkstätte nicht unter dem chilenischen Minister für Justiz und Menschenrechte, Hernán Larraín, einem früheren entschiedenen Unterstützer der Colonia Dignidad, ins Leere läuft, braucht es mehr politisches Engagement der Bundesregierung als bisher.
Onda, Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung? Heute Ziel 3, Gesundheit und Wohlergehen für alle.
Vitamine, Sport, ja, eine gesunde Ernährung vor allem.
Access to knowledge, hospitals of quality.
dass die Pharmakonzerne weniger Marktmacht haben sollten.
Sport, Ernährung, Licht und Liebe.
Gesundheit ist einiges mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Sie schließt soziale, ökologische und ökonomische Dimensionen mit ein. Also Fragen nach den Lebensbedingungen von allen Menschen.
Solange Menschen ausgeschlossen sind und andere Rechte haben, dann können wir nicht von allen Menschen reden. Ne? Nur von einem Teil, von einer Elite, die Privilegien hat. Was bedeutet, dass andere Menschen eben nicht gut geht, nicht gesund leben.
Die körperliche, seelische und soziale Entwicklung aller Menschen soll im Gleichgewicht mit ihren Möglichkeiten, Zielvorstellungen und den gegebenen äußeren Lebensbedingungen stehen. Und zwar bis 2030.
Ja, das klingt erstmal toll, finde ich. Ich frage mich nur, wie das umgesetzt werden soll. Zum Beispiel, wenn viele Menschen in der Welt nicht genug zu essen haben, dann können die auch schlecht gesund sein.
Der Gesundheitssektor dürfte nicht privatisiert werden. Das Problem ist, dass heute Forschung von den Konzernen selber betrieben wird und die forschen da, wo sie Geld verdienen können.
I believe that also cooperation between the works would be important due to this inequality between the countries. So initiatives like the Cuban initiative of sending doctors where they are needed.
Und das Nachhaltigkeitsziel Gesundheit und Wohlergehen hängt stark von der Erfüllung weiterer SDGs ab. Kurzum, in einem System, das nicht gesund ist, ist es schwierig, von Gesundheit zu sprechen.
Onda Hinhörer.
Argumente, Infos und Fragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Die Covid-19-Pandemie hat die indigenen Gemeinschaften Lateinamerikas besonders hart getroffen. Von den Regierungen alleingelassen und oft ohne Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem haben sich viele auf die traditionelle Medizin zurückbesonnen. Diese bekämpft nicht nur die physischen Ursachen einer Krankheit, sondern hat auch das emotionale und spirituelle Wohlergehen der Patienten im Blick.
Nach 7 Tagen kann unsere Patientin Gracie González Ruiz nach Hause zurückkehren, geheilt. Wir sind froh, dass du Kommando Matico vertraut hast. Möchtest du etwas sagen, Gracie?
Erst einmal Dank an euch. Ihr wart wie eine Familie zu mir, habt mir nicht nur physisch, sondern auch psychisch beigestanden. Jetzt kann ich wieder nach Hause, wohlbehalten und gesund.
Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Covid-19-Pandemie Lateinamerika erreicht. Ihre Auswirkungen sind katastrophal, gekennzeichnet durch hohe Ansteckungs- und Sterberaten. Besonders hart hat es die indigenen Gemeinden getroffen. Denn sie liegen meist in abgelegenen Regionen und haben kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu Sanitäreinrichtungen. Oft fehlt auch jegliche staatliche Gesundheitsversorgung. Auf sich selbst gestellt haben sich die Indigenen organisiert. Im peruanischen Amazonasgebiet gründeten 12 junge Menschen das Kommando Matico, COVID-19. Ihr Ziel? Die Pandemie mit den Mitteln bekämpfen, die sie in der Region vorfinden. Jorge Soria ist Koordinator von Kommando Matico.
Ich habe keine Angst mehr vor dem Virus, weil ich weiß, wie ich es bekämpfen kann. Jetzt helfe ich den Schwestern und Brüdern, gebe ihnen die Medikamente. Und nach ein paar Stunden fühlen sie sich besser.
Kommando Matico kombiniert traditionelle und westliche Medizin. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Behandlung der Symptome. So soll verhindert werden, dass es zu schweren Krankheitsverläufen kommt. Bei der Behandlung setzt die Gruppe Matico ein, eine in der Region vorkommende Heilpflanze. Heilerin Mary stellt ein auf Matico basierendes Rezept vor.
Ahora vamos a preparar una medicina para la vaporización. Un limón, 10 hojas de Matico.
Das ist unser Rezept fürs Inhalieren. Eine Limette, 10 Blätter Matico, eine Handvoll Kamille, 10 Eukalyptusblätter und 2 Knoblauchzehen. Inhaliert werden muss einmal pro Stunde. Für uns ist das die Alternative zur Sauerstoffbehandlung. Das Inhalieren hilft den Patienten beim Atmen.
In der Region Ucayali, wo Comando Matico aktiv ist, sind die Krankenhäuser überlastet. Es gibt kaum noch medizinischen Sauerstoff. Deshalb wünscht sich Jorge Soria mehr Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie. Bislang wird die Gruppe nur mit kleinem Geld, aber auch Kräuterspenden durch die Familien der Patienten unterstützt.
Wir schauen nicht auf den Geldbeutel. Wir wollen unseren Schwestern und Brüdern einfach helfen, damit sie nicht sterben. Doch das fällt uns nicht leicht, da es an allem fehlt. Denn wir erhalten keine staatliche Unterstützung.
Die indigenen Gemeinschaften Mexikos haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen, von denen Comando Matico berichtet. Über Ansätze, die Situation zu verbessern, tauschten sich ExpertInnen auf dem Webinar Derecho a la Salud de los Pueblos Indígenas, das Recht der indigenen Völker auf Gesundheit, aus. Dr. Roberto Campos Navarro ist Arzt, Anthropologe und Forscher an der Universidad Nacional Autónoma de México. Er ist einer der führenden Kapazitäten auf dem Gebiet der traditionellen Medizin im städtischen Raum und setzt sich für die staatliche Anerkennung der indigenen Medizin sowohl in Mexiko als auch in Bolivien ein. Campos Navarro führt die schlechte Gesundheitsversorgung von indigenen Gemeinden darauf zurück, dass das staatliche Gesundheitssystem Indigene ausschließe und diskriminiere.
Es un sistema excluyente y discriminador, en el sentido de que no toma en cuenta otras formas de curativas que no sean la biomédica.
Die traditionelle indigene Medizin kommt in unserem westlich geprägten staatlichen Gesundheitssystem überhaupt nicht vor. Das trifft auf alle alternativen Behandlungsmethoden zu.
Pues mi chimotanil es flor de corazón. Mi chimotanil es ver todo lo que es nuestro alma, nuestro espíritu.
Im südmexikanischen Chiapas veröffentlichte das Kollektiv Nichim Utanil Mitte 2020 ein Handbuch zur Behandlung von Covid-19. Aufbauend auf dem jahrtausendealten Wissen der Maya bietet es Strategien zur Vermeidung von Covid-19-Erkrankungen, beschreibt einheimische Heilkräuter und erklärt, wie diese angewendet werden. Lucia Perez Santis stammt aus einer Familie von HeilerInnen. Als Mitglied von Nichim Utanil widmet sie sich der Bewahrung des traditionellen Wissens der Tzeltzalmaya über Heilkräuter.
Las hojas del pino lo usamos para las fiestas, ¿no? Sino que también sirve para la tos.
Die Nadeln der Pinie sind nicht nur Dekoration auf unseren Festen. Sie helfen auch gegen den Husten. Oft wissen die Menschen nicht, wofür die Pflanzen gut sind. Doch die meisten haben einen Nutzen für uns.
Lo que vemos del campo sirve.
Sei es in Tees, bei der Herstellung von Hustensaft oder zum Inhalieren. Die im Handbuch beschriebenen Heilpflanzen lassen sich vielseitig einsetzen. Sie helfen bei der Stärkung des Immunsystems durch emotionale und spirituelle Stimulation und sorgen für Linderung bei den Symptomen.
Während der Untersuchung erkennen wir, was hinter der Krankheit steckt. Wir sehen, was dem Patienten wirklich fehlt. Emotional, spirituell oder auch physisch.
Erklärt Perez weiter. Das Handbuch unterstreicht immer wieder, dass ein integraler Ansatz zur Gesunderhaltung wichtig ist. Es heißt in ihm: Alle, die ihren Körper mit Liebe und Zuversicht behandeln, die jeden Moment des Lebens und ihre Gesundheit zu schätzen wissen, besitzen die Kraft und die Mittel, nicht nur Krankheiten, sondern allen Widrigkeiten des Lebens zu trotzen. Dr. Campos Navarro sieht sich durch die vielfältigen Ansätze der traditionellen indigenen Medizin, Covid-19 entgegenzutreten, in seinem Engagement für deren gesellschaftliche und staatliche Anerkennung bestätigt.
Die Pandemie ist eine große Chance für die traditionelle Medizin. Sie kann jetzt unter Beweis stellen, dass sie wirkt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.